Mensch, ich war damals 12 Jahre alt, einfach so einen tiefen Frieden, so eine Freude hineingelegt hat. Ich weiß noch bis heute, es war im Elsass, es war auf einer Sommerjugend-Jungschar-Freizeit. Da war meine ganz persönliche erste tiefe Begegnung einer Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Und darum geht es heute Morgen. Ja, ich heiße Werner und ich freue mich, dass du heute da bist. Meine liebe Kollegin, die Katharina, die ist heute in Weikersheim und hat dort heute Morgen die Predigt. Dazu wünschen wir ihr Freude und die Gemeinde wird beschenkt und gesegnet werden, auch durch ihren Dienst. Die vergangene Woche, ich hoffe, du hattest eine schöne Woche, konntest die Sonne genießen, den Sommer, es ist doch herrliches, wunderbares Wetter. Jeden Morgen, wenn ich ins Büro komme, die Katharina schwärmt immer, wie wunderschön das Wetter ist, ne? Dass die Sonne scheint, ein neuer Morgen, alles wunderbar. Ja, genießen wir doch einfach auch diese Zeiten und freuen uns daran. Was war in der vergangenen Woche? Ich hoffe, bei dir in allen Herausforderungen doch immer das Wahrnehmen, Jesus ist bei mir, er ist da. Und wir hatten am Donnerstagabend einen wunderschönen Willkommen zu Hause-Abend. Das ist ein Abend, wo wir Menschen einladen, die neu in unserer Gemeinde sind, die einfach ein bisschen mehr wissen und erfahren wollen. Ja, was hat es mit dieser Gemeinde auf sich und eben auch mit dem, was heißt es für mich ganz persönlich, in dieser Gemeinde ein Zuhause zu finden. Und wir hatten 11, 12 Gäste, 2 Kinder, die dabei waren und es war ein richtig schöner, guter Abend, gutes Essen, gute Gemeinschaft, gutes Miteinander unterwegs sein. Wir freuen uns über Menschen, die schon ganz lange dabei sind, die schon viele Jahre, Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind und freuen uns auch über Menschen, die sich so ganz neu aufmachen. Beides gehört zum Leben dazu. Und so waren wir gestern, Brigitte und ich, gestern bei einem denkwürdigen 80. Geburtstag bei Ilse Diehl. Sie ist die Pastorenfrau von Werner Diehl und das ist das Pastorenehepaar, unter denen ich groß geworden bin, schon als kleiner Junge in die Kirche ging, die Jugendzeit erlebt habe und bis heute prägt uns eigentlich eine enge, intensive Verbindung. Und wir hatten wirklich die große Freude, beim 80. Geburtstag der Ilse dabei zu sein. Und mich berührt es, wenn Menschen über viele Jahrzehnte, das Ehepaar ist für Brigitte und mich einfach ein Vorbild, wie Menschen ihren Dienst miteinander in Unterstützung, in füreinander dastehen und einstehen, leben. Und wie sie Gemeinde lieben und bis gestern hat sie gesagt, meine große Familie, da war nicht nur die Familie da, sondern die ganze Gemeinde war da und hat Geburtstag gefeiert und es war ein richtig schöner Tag. Gott sei Dank für solche Menschen, die unser Leben geprägt haben. Und ich spüre immer, sowas ist so wertvoll, Menschen zu kennen, die einen tiefen Einfluss in unser Leben hatten. Und über allem und vor allem geht es um Jesus. Und so ist es auch bei der Person, die uns die nächsten 2 Monate beschäftigen wird, nämlich der Apostel Paulus. Paulus, manche sagen, kenne ich alles in- und auswendig? Andere sagen vielleicht, noch nie was gehört von Paulus. Mal gespannt, ganz egal wie viel oder wie wenig, ich bin sicher, es ist eine Geschichte, die auch unser Herz berührt. Und so wie Petra ihre Bekehrungsgeschichte heute Morgen schon erzählt hat, so wie ich ein bisschen euch habe einblicken lassen in meine Geschichte der Anfänge mit Jesus, das hat immer alles auch Vorgeschichten. Könnt ihr euch auch manche Vorgeschichten erzählen. Auch bei Paulus gab es Vorgeschichten. Manche, die wir nur erahnen könnten, aber irgendwo steigt es dann ein, als er ein junger Mann war, voller Eifer unterwegs und der Meinung war, man muss alles tun, um diese Christen zu bekämpfen, um die alle zu vernichten. Und irgendwie scheint es doch so aktuell zu sein, auch in unsere heutige Zeit hinein, Wir merken, es gibt auch auf unserer Welt leider noch immer viel Fanatismus um des Glaubens willen, wo der Glaube aber so fanatisch falsch ist, dass es nicht zum Heil und zur Rettung führt. Ja, da hinein ist die Lebensbegegnung des Paulus mit Jesus, finde ich, eine Begegnung, wo es sich lohnt, da reinzuhören, reinzuspüren und auch Mut zu fassen für unser eigenes Leben und auch für die Geschicke dieser Welt. Ich bleibe zunächst mal hier vorne sitzen und werde uns mit hineinnehmen in diesen Text. Ich lese ihn jetzt einfach mal. Ich beginne mal in Kapitel 7, dann ein paar Verse aus 8 und dann Kapitel 9. Hört einfach mal zu. Beginnen tut die Geschichte, als Stephanus so leidenschaftlich, glühend geleuchtet hat, den Himmel offen sah, aber viele Widersacher um sich herum hatte und die Menge beschlossen hat, diesen Mann zu steinigen. Da begegnen wir das erste Mal dem Paulus. Und da heißt es, der Paulus, der auch Saulus, oder der Saulus, der auch Paulus genannt wird. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung, also des Stephanus, voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus, wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen. Er ließ sie ins Gefängnis bringen. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf, öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind, er aß nichts und trank nichts. In Damaskus, da lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen getan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte: Geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg, ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Wow. Was für eine Geschichte. Man muss sie wirklich einatmen, hinhören, begeistert werden. Jagen mag ja schön sein, aber gejagt werden ganz gewiss nicht. Und wir haben in unserer Mitte Menschen, die sind gejagt worden. Die haben unendliches Leid erfahren in Afghanistan, im Iran. Die haben erlebt, wie die Taliban sie gefangen genommen haben. Die haben Furchtbares erlebt. Und im Grunde so ein Jäger für eine falsche Sache war auch Paulus oder Saulus, wie immer wir ihn nennen wollen. Und es ist eine unglaubliche Geschichte, dass dieser Mann jetzt plötzlich an Jesus glaubt. Und das konnten die Christen damals auch nicht begreifen. Das ist unglaublich. Und in dieses Unglaublich, was das damals ausgelöst hat, wollen wir uns so ein bisschen fiktiv mal hineinversetzen. Und wir haben uns ja mal vorgestellt, wie wäre es, wenn Paulus und die Christen damals heute leben würden. Wie wäre es denn, wenn die WhatsApp, also so ein Nachrichtendienst, wo man miteinander sich austauschen kann, gehabt hätten? So, was wäre denn da abgegangen, als die gehört hätten, Mann, oh Mann, dieser Paulus, der soll Christ sein? Ganz viele kennen ja WhatsApp. Im Grunde ist es ein Nachrichtendienst, da kann man Nachrichten schicken, alles Mögliche. Da kann man miteinander auch kommunizieren, so immer ein Satz nach dem anderen. Und das Medienteam hat sich mal Gedanken gemacht, wie wäre es denn, wenn Paulus und die Christengemeinde zu Damaskus, wenn die WhatsApp gehabt hätte. Schau mal hier. Das habe ich von ihm gelehrt. Irgendwie bin ich immer vorne geblieben und sitze auch heute gerne vorne. Ja. Aber der saß immer vorne und bis heute, die sind jeden Sonntag im Gottesdienst und die beiden sitzen einfach vorne. Da ist der beste Platz. Gut, ja, Paulus von Tarsus auf der Jagd vom Verfolger zum Nachfolger. Was für eine total spannende Geschichte. Und wir können uns wirklich das gut vorstellen, uns da hinein versetzen, dass alle gesagt haben, wenn der da dazugehört, dann gehören wir nicht mehr dazu. Dann verlassen wir die Gruppe. Ja, das war ja so die Pointe. Wir verlassen die Gruppe, da wollen wir nicht dazugehören. Wenn so einer da dazugehört, da ist irgendetwas nicht ganz koscher. Ja, man kann es sich manchmal gar nicht vorstellen, dass Jesus Christus Menschen so total verändert. Aber wenn du mal hineinhörst in die Geschichte von Menschen und wenn du deine eigene Geschichte mal überlegst, dann wirst du entdecken, ja, du wirst entdecken, da ist etwas Geniales, Wertvolles, Wichtiges passiert. Und dieser Paulus, von dem sie gedacht haben, naja, wer weiß, ob der denn wirklich echt und ehrlich sich bekehrt hat. Dieser Paulus, er ist Christ geworden. Einer, der so fanatisch gegen die Christen war, wird zu einem Verfechter des christlichen Glaubens, wie wohl kaum ein anderer in seiner
Generation. Ja, wie geht es uns heute, wenn wir von gewissen Menschen hören, dass die Christen werden? Da denken wir manchmal auch, ist es denn jetzt wirklich wahr? Zum Beispiel der stellvertretende Chefredakteur von Bild, Daniel Böcking. Er ist vor 3 Jahren oder 4, 5 Jahren in der Zwischenzeit Christ geworden und er hat ein Buch darüber geschrieben. Das Buch hat einen guten Titel: Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Wie Gott mein Leben umkrempelt. Und seine Lebensgeschichte beschreibt er in ein paar wenigen Worten. Meine Geschichte in 6 Sätzen. Ein Leben lang irgendwie gläubig, aber nur nebenher, ohne eine Beziehung zu Jesus, ohne Relevanz, ohne Gemeinde. Dann Katastrophen vor Ort. Alle Reporter erlebt und gesehen, wie Christen trotz Leid im Gebet bei Jesus Kraft finden. Ich kam mit ihnen ins Gespräch, recherchierte, gebetet, die Bibel gelesen und dann mit einem Gebet voll innerer Kraft, das für mich eine Gottesberührung war, umgekehrt. Jesus zum Zentrum meines Lebens gemacht, mit Gewohnheiten gebrochen, seine Einladung angenommen. Seitdem bin ich ein unendlich dankbarer, erfüllter Christ. Dann Thorsten Hartung, Kopf einer großen Autoschieberbande, russische Mafia, Mörder, wird Christ im Gefängnis, radikale Lebensveränderung. Auch er hat ein Buch geschrieben. Du musst daran glauben, vom Mörder zum Menschenretter. Im Grunde wie Paulus, vom Mörder zum Menschenretter. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Das könnte über dem Leben des Apostel Paulus stehen. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Und ich meine, das ist für uns eine enorme Herausforderung, wenn wir uns heute mit Paulus beschäftigen, dann merken wir, ein bisschen Glauben, ein bisschen Christsein, das passt nicht zu Paulus. Und das merke ich auch für mich ganz persönlich, ist eine totale Herausforderung zu sehen, wie radikal dieser Mensch verändert wurde. Und heute geht es um diesen Saulus, der auch Paulus genannt wird. So wird er in der Bibel beschrieben, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 14, Saulus, der auch Paulus genannt wird. Saulus, das war der Name, die Eltern, sie haben ihm 2 Namen gegeben. Der einen mehr der hebräische, Saulus, und dann Paulus mehr der griechische. Und interessant ist dann, dass du ab Apostelgeschichte ab Kapitel 13, so in der Mitte, lernst du eigentlich nur noch vom Paulus davor. Und da wird dann einmal beschrieben von dem Saulus, der auch Paulus genannt wird, davor immer der Saulus, dann der Paulus. Es gibt ja auch so eine klassische Redewendung vom Saulus zum Paulus. Jetzt war es nicht so, dass er davor Saulus hing, sondern nach Paulus, wie bei Petrus, war das ja ein bisschen so. Nein, der hatte schon immer beide Namen. Er war schon immer vom hebräisch geprägten Zuhause eher der Saulus und in der Öffentlichkeit des römisch-hellenistischen Reiches, da war er eher der Paulus. Saulus von Tarsus. Was lernen wir über seine Lebensgeschichte? Ganz kurz ein paar Zeilen zu seiner Lebensgeschichte. Man schätzt, dass Paulus circa um das Jahr 10 nach Christus geboren ist. Er wird beschrieben als ein junger Mann zu der Zeit, als Stephanus gesteinigt wurde. So, jetzt ist wieder zurückgekommen. Seine Eltern waren Gläubige, tiefgläubige Juden. Sie gehörten zur religiösen Gruppe der Pharisäer, also der Menschen, die es ganz genau mit dem Wort Gottes und den moralischen Vorschriften der Tora des Alten Bundes nahmen. Wie schon erwähnt, gaben sie ihm 2 Namen. Saulus, der Hebräische, und Paulus, was er eigentlich heißt, Kleiner. Paulus heißt eigentlich Kleiner. Vielleicht war Paulus ein Kleiner. Vielleicht sagte sein Vater auch, so wie mein Vater immer zu mir sagte, mein Junger. Er sagte immer, noch die Leute in unserer Stuttgarter Gemeinde kamen, natürlich die Eltern kamen ab und zu, und er hat immer gesagt, mein Junger. Ne? So, und das ist, war so seine Bezeichnung. Und vielleicht war es bei Paulus auch, der sagte, sein Vater sagte, das ist du, mein Kleiner. Wie auch immer, vielleicht war er klein von Statur, wir wissen es nicht. Dann wurde der streng nach jüdischer Lehre erzogen. Am achten Tag, beschreibt er mal im Philipperbrief, wurde er beschnitten. Er wurde unterwiesen im jüdischen Glauben. Gleichzeitig ist er aber auch, ich sag mal, als Weltmann groß geworden in Tarsus. Also nicht im Hinterland von Galiläa, nicht irgendwo auf einem kleinen Dorf, sondern mitten in Tarsus, einer der Handelsstädte der damaligen Zeit, wo ganz viele Menschen ein und aus, unterschiedliche Kulturen gang und gäbe waren. Da ist Paulus groß geworden, dort in Tarsus. Wir lesen, dass die Eltern und er dann ja selber auch römische Staatsbürgerschaft hatten. Das heißt, es mussten hochgestellte Menschen gewesen sein, sonst hätten sie nicht dieses Vorrecht der römischen Staatsbürgerschaft gehabt haben können. Als Jugendlicher, das ist ganz interessant, davon schreibt er in Apostelgeschichte 22, kam er nach Jerusalem. Das ist schon mal ganz spannend, darüber nachzudenken. Hat der denn nicht vielleicht dann auch mal was oder sehr wahrscheinlich von Jesus gehört? Weil das mit Stephanus, das war ja gleich am Anfang der Christen, gleich nach Pfingsten, das war ja keine Jahrzehnte-Geschichte. Wir können davon ausgehen, dass Paulus schon mal konfrontiert wurde mit diesem Jesus. Ihn vielleicht sogar mal gehört und gesehen hat. Wer weiß. Ja, er schreibt davon nichts, aber wenn er in Jerusalem war und dort unter Gamaliel war der Enkelsohn von Hillel. Hillel ist bis heute im Judentum eine große Persönlichkeit, ein großer Lehrer. Und da wissen wir, er hat bei der Elite der damaligen Zeit im jüdischen Glauben studiert. Er hat vielleicht nicht so ganz die Barmherzigkeit eines Gamaliels gehabt. Ich kann mir vorstellen, der Gamaliel war nicht immer so ganz einverstanden mit dem Paulus. Was hat Gamaliel in einer Situation mal gesagt? Der weise Rat des Gamaliels, als sie versucht hatten, Apostelgeschichte 5, können wir das nachlesen, als sie versucht hatten, die ersten Christen, da, denen müssen wir ganz hart ans Leder gehen. Gamaliel hat einen weisen Rat gegeben, hat gesagt, wenn diese Sache von Gott ist, dann wird sie bestehen. Wenn sie von Menschen ist, das haben wir in der Geschichte immer wieder gesehen, wenn sie von Menschen ist, dann wird sie untergehen. Aber wenn sie von Gott ist, alles, was wir machen, sie wird nicht untergehen. Und da merken wir, der liebe Saulus, ist nicht so ganz seinem Lehrer gefolgt. Der wollte noch fanatischer sein. Der Gamaliel war ein weiser Mensch. Ein Mensch, der weiser war wie Paulus in seiner eifrigen Zeit, wo er der Meinung war, man muss es mit aller Gewalt und aller Macht ausrotten. Er war brutal und er war blutig. Er wollte die nicht nur gefangen nehmen, sondern wir haben es gelesen, er wollte die ganzen Christen töten und ausrotten, diesen neuen Weg ein für alle Mal dem Ganzen ein Ende bereiten. Und im Grunde dieser Fanatismus, wie schon einleitend erwähnt, der begegnet uns ja heute auch immer wieder. Dass Christen oder Menschen selbst innerhalb von Glaubensrichtungen einander niedermachen oder dass Christen niedergemacht werden, weil sie an Jesus glauben. Denken wir an den IS-Terror unserer Zeit. Der hat etwas von dieser fanatischen Überzeugung, das muss man ausrotten. Und dann sehen wir etwas, wie dieser Saulus, auch Paulus genannt, wie er so eine radikale Lebensveränderung erlebt. Er erlebt sie in der Begegnung mit Jesus. Als Jesus dem Paulus begegnet, da wird dieser Mensch radikal verändert. Einer, der nicht zu stoppen war, der mit Vernunft und Argumenten nicht zu bremsen war, der meinte, er stünde auf der Seite Gottes mit allem, was er da machte. Als Jesus ihm begegnete, da wurde sein Leben verändert. Und der Bibeltext sagt uns, dass Jesus mit ihm etwas vorhatte. Er wollte, dass dieser Saulus, auch Paulus genannt, dass dieser ein Werkzeug wird in seiner Hand. Und da merken wir, Menschen, die nicht für Gott unterwegs sind, sie leben nicht in ihrer Bestimmung. Und das darf uns immer auch mit Gnade und Barmherzigkeit und Gebet erfüllen, dass wir für Menschen beten, die nicht in ihrer Bestimmung leben. Denn dieser Saulus hatte eine andere Bestimmung. Er sollte ein Werkzeug sein in Gottes Hand. Und er war zu der Zeit kein Werkzeug in Gottes Hand. Leben in der Bestimmung. Und da merken wir, Gott hat so viel Gnade mit Menschen, dass sie in ihre Bestimmung kommen. Und es hat sich, Gott sei Dank, bis heute nicht geändert. Gott will, dass Menschen in ihrer Bestimmung leben, mit Gott unterwegs sind. Und deshalb lasst uns auch mit diesem Vertrauen, mit diesem Glauben, mit dieser Fürbitte eintreten für die Grausamkeiten, die in dieser Welt passieren, weil wir glauben, dass Jesus heute noch solche Begegnungen schenken will und es auch tut, dass Menschen ihm begegnen. Und diese Jesus-Begegnung bei diesem Saulus verändert wirklich alles. Er wird ein total anderer Mensch. Und wenn Jesus uns in den Weg tritt, so wie er da diesem Saulus in den Weg getreten ist, da merken wir, da wird alles verändert. Und an einer anderen Stelle in Kapitel 26 ist es, Paulus erzählt seine Bekehrungsgeschichte, also sie steht einmal in Kapitel 9, dann erzählt er sie noch zweimal in Kapitel 22, Kapitel 26, er erzählt sie in Galater 1, er erzählt sie in Philipper Kapitel 3. Also die Bekehrungsgeschichte des Paulus finden wir ganz oft im Neuen Testament. Und da erzählt er und sagt, ja, es war, Jesus hat zu mir gesagt, du kannst gegen diesen Stachel nicht ankämpfen. Mit anderen Worten, er hat schon immer gemerkt, da ist ein Widerstand. Also den Weg, den ich gehe, da war irgendein Widerstand. Und Jesus hat gesagt, ich bin stärker, mach was du willst, aber gegen diesen Stachel wirst du nicht ankommen. Ja, wenn Jesus uns in den Weg tritt, das kann so dramatisch sein wie an dieser Stelle, dass dieser Paulus zu Boden fällt, wenn man sich das mal vorstellt, der Mann, der so eifrig unterwegs war, der voller Energie war, der stürzt plötzlich zu Boden. Ja, Gott musste ihm sehr hart begegnen. Es gibt manchmal Lebensgeschichten, da muss Gott schon auch mal sehr kräftig eingreifen, dass Leute das auch begreifen, wie falsch sie unterwegs sind. Und dieser Paulus, er war so einer, Gott musste ihm mit ganzer Macht begegnen. Und es muss ja hoffentlich nicht bei jedem so sein, oder? Es muss ja nicht jeder so fanatisch falsch unterwegs sein wie er. Vielleicht ist unsere Gottesbegegnung eine ganz andere, die kann ganz still und leise passieren. Das können erschütternde Lebensumstände sein, aber Jesus, er will, dass wir ihn begreifen und erkennen und wahrnehmen. Und dann begegnet dieser Paulus dem großen Lebenstransformer, dem großen Lebensveränderer Jesus. Er erkennt nur, da ist ein Licht, da ist Herrlichkeit und er sieht Jesus. Und er fragt, wer bist du, Herr? Und was sagt er? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Allein in diesem Satz steckt so unendlich viel, oder? Jesus wurde doch nicht verfolgt zu der Zeit. Er saß im Himmel zu Rechten Gottes. Mit anderen Worten, der hätte die Füße hochlegen können und sagen, es ist alles okay, da unten geht es ein paar schlecht, aber was interessiert mich das? Nein, sehen wir da etwas, wie Jesus sich identifiziert mit uns? Er sagt, du bist Jesus, den du verfolgst. Du verfolgst nicht nur die Christen dein Jerusalem, ja, du verfolgst mich. Und diese Begegnung, die ist so tief in sein Leben hineingegangen, dass er sein ganzes Leben davon zehrt. Er konnte sagen, Jesus ist vielen Menschen begegnet und als Letztem ist er auch mir begegnet. Paulus hatte diese tiefe Lebensbegegnung mit Jesus. Und das führte zu einer radikalen Lebensveränderung. Paulus erlebte eine Veränderung, die war wirklich um 180 Grad. Und das finde ich schon das, was, wo wir merken, wenn jemand Jesus begegnet, da verändert sich etwas. Und du, wenn es nachher bei dir einfach nur so weitergeht, dann weiß ich nicht, ob du diesem Jesus wirklich schon so ganz tief in deinem Innersten begegnet ist, dass er dein Leben umgekrempelt hat. Plötzlich andere Werte, andere Dinge dir wichtig sind. Es hat ja dann nicht Jahre gebraucht, bis er dann so anfing, naja, so langsam habe ich jetzt verstanden, jetzt rede ich auch mal ganz schüchtern von Jesus. Lest da, gleich am nächsten Tag ist er da nach Damaskus rein und hat da schon mal die Juden aufgemischt. Der noch Tage davor anders unterwegs war, redet jetzt plötzlich von Jesus und überzeugt sie von dem, was er da begriffen hat. Da merken wir, wie radikal diese Lebensveränderung war im Leben von Paulus. Ein bisschen christlich geht nicht, das lernen wir von Paulus. Und ich meine, dass uns das auch ganz tief drin herausfordert. So, wo wir sagen, naja, so ganz, so ein bisschen und wir merken bei diesem Paulus, da war eine tiefe Entschiedenheit und Entschlossenheit, weil er begriffen hat, wie reich er ist durch das, was er in Jesus Christus bekommen hat. Was nehmen wir denn für uns mit? Was ist wichtig? Ich fasse mal zusammen. Jesus-Begegnungen verändern alles. Und um das geht's. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann geht's um Begegnungen mit diesem lebendigen Gott. Die verändern alles. Und wenn es Hoffnung gab für einen Paulus, dann gibt es Hoffnung für dich, für mich, für jeden Menschen. Gewaltig. Aber es heißt auch etwas von einer Bereitschaft zu haben, diese Gnade anzunehmen. Paulus sagt einmal, dass er vergisst, was da hinten ist und sich ausstreckt nach dem, was vor ihm ist. Mit deiner Lebensbiografie und auch den schlimmen Dingen deiner Biografie und deines eigenen Handelns, da braucht es Vergebung, Reinigung, Erlösung und dann auch Versöhnung. Der Paulus hätte ja sein ganzes Leben lang rummachen können, ich habe Leute auf dem Kerbholz, ich habe Leute auf dem Gewissen. Stell dir mal vor, mit so einer Geschichte zu leben. Und da merken wir etwas, was Gnade, diese Begegnung mit der Liebe und der Kraft Gottes und der Vergebung Gottes auslöst. Und wie wichtig ist es, dass wir diese Jesusbegegnung erfahren, diese Gnade annehmen. Und dann das Weitere ist für mich so etwas, dass Gott eine Bestimmung hat und dass wir in dieser Bestimmung leben müssen. Dass da für uns das Leben steckt, so wie Jesus dem Paulus begegnet und sagt, du, ich habe was anderes für dich, du sollst ein Werkzeug sein in meiner Hand. Jetzt habe ich es vergessen, ich wollte es mitbringen, da wollte ich meiner Frau anrufen, sie soll es mitbringen, habe ich es wieder vergessen, jetzt habe ich kein Werkzeug dabei. So wie der Jörg, letzte Woche hatte er auch keine Bohrmaschine dabei, kein Jörg. Aber die Bohrmaschine können wir uns vorstellen und Werkzeug. Und es ist ja interessant, Werkzeug. Wollen wir immer gern Werkzeug sein? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wollen wir Werkzeug sein? Puh, wie ist denn das mit dem Werkzeug? Ne? Das nimmt einfach einer in die Hand und macht mit dem Werkzeug, was er denkt, was richtig ist. Und das gefällt uns nicht immer. Deshalb Werkzeug sein hat ja auch so eine Seite, nee Herr, ich will nicht ein Werkzeug sein. Und da merken wir, es braucht diese Bereitschaft eines Paulus, sich ganz diesem Gott hinzugeben. Und er hat diesen Mann in einer unwahrscheinlich starken Weise gebraucht. Er war bereit, Werkzeug zu sein. Das war kein einfacher Weg, den er da jetzt ging. Das war nicht nur immer Jubelstraße. Kommt alles noch. Das hat er ihm ja gleich am Anfang so mit in die geistliche Wiege gelegt, was denn alles so kommt. Und Werkzeug zu sein, ist nicht immer nur angenehm. Aber wisst ihr, ich liebe Werkzeuge. Meine Kinder wissen das. Ihr könnt zu mir kommen, könnt in den Keller schauen, ich liebe Werkzeuge. Und in meinem Schreibtisch habe ich einen Schraubendreher. Ich habe ganz viele, aber dieser eine, der ist mir ganz kostbar. Den hat mein jüngster Sohn mir einmal zu Weihnachten geschenkt, weil er wusste, der Papa liebt Werkzeuge. Er war noch ganz klein. Dann hat er geguckt, dass er einen Kreuzschlitzschraubendreher mir geschenkt hat. Und der ist bis heute in meiner Schublade. Der ist mir ganz wichtig. Und ich glaube, dieser Gedanke, Werkzeug in Gottes Hand, ist nicht, naja, das brauche ich nicht, das ist unwichtig, das haue ich in die Ecke, sondern es ist nichts Besseres für unser Leben, als wenn wir sagen, ja Gott, Werkzeug sein in deiner guten Hand. Ich will mich gebrauchen lassen. Aber es heißt auch, dienstbereit zu sein. Wisst ihr, wir nehmen gerne alles so an, aber Werkzeug heißt, ja Gott will damit etwas auch bewegen. Er will, dass du dein Leben ihm zur Verfügung stellst. Nicht nur immer nur alles Gute genießen und sagen, Herr, mach und tu und lass, dass mir gut geht. Gott will uns gebrauchen in dieser Welt. Werkzeug sein. Noch ein anderer Gedanke. Hananias, du sagst, oh Paulus, wunderbar. Paulus liest du das ganze Neue Testament. Ne? Also sind wir mal ganz ehrlich, Jesus ist die wichtigste Person in der Bibel. Aber wer kommt nach Jesus? Also ist von der Bedeutung, kommt Paulus. Wer hat die Theologie des Neuen Testamentes stärker geprägt nach Jesus? Paulus. Wer hat uns Verständnis gegeben von dem, was Gnade überhaupt bedeutet? Paulus. 13 Briefe des Neuen Testaments von den 27 hat Paulus geschrieben. Und wer ist doch Ananias? Und es gibt so verborgene Helden, die so wichtig sind. Was wäre gewesen, wenn dieser Ananias gesagt hat, ich gehe nicht? Weil da heißt, der Paulus hat nicht nur, da kommt irgendeiner, nee, da kommt einer, der heißt Hananias. Also der wäre ja völlig durcheinander gewesen, wenn der Hananias nicht gehorsam gewesen wäre. Hananias war ein genauso wichtiges Werkzeug in der Hand des Meisters wie ein Paulus. Wir lesen von ihm danach nichts mehr. Das heißt aber nicht, dass er nicht wichtig war. Wisst ihr, wir orientieren uns gern an den Großen, an den Schillernden, an den Persönlichkeiten, die Rang und Namen haben. Was wäre die Welt ohne Menschen wie Hananias? Was wäre unsere Gemeinde ohne ganz viele solche Menschen wie Hananias, die bereit sind, Werkzeug zu sein? Was bei Paulus bleibt, ist Dankbarkeit für seine Errettung. Das war für ihn nie selbstverständlich. Ich glaube, wir brauchen diese tiefe Berührung des Wissens unserer Jesusbegegnung. Das ist ein Geschenk der Liebe Gottes. Es war für ihn nie etwas, naja, ist gar nicht wichtig. Er hat es nie vergessen. Die ganzen Briefe sind geprägt von dieser tiefen Begegnung, die er mit Jesus hatte, dass er wusste, ich bin der größte aller Sünder. Das hat er so geschrieben und auch gemeint. Und dass Gott ihn verändert hat, das hat ihn nie losgelassen. Er wusste, es ist nicht Verdienst. Und da halt so ein Lied wieder, das viele von uns kennen, Amazing Grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Ja, diese unfassbare Gnade Gottes, die mich elenden, unwürdigen Sünder ergriffen hat. Gott hat mich erreicht. Ich, der ich blind war, aber jetzt sehe ich. Da spüren wir etwas. John Henry Newman, der dieses Lied geschrieben hat, war Kapitän eines Sklavenschiffes. Und er hatte so eine furchtbare Zeit, in der hat er zu Gott gerufen, Gott hat ihn erhört. Und er hat sich später gegen den Sklavenhandel mit Wilberforce eingesetzt, dass der Sklavenhandel zu einem Ende kommt. Und er hat begriffen, die Gnade Gottes, die sein Leben erreicht hat. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir unsere Jesus-Geschichte erzählen. Paulus hat es getan. Er hat immer wieder erzählt von seiner Jesus-Geschichte. Wie schon erwähnt, neben diesem Bericht, zweimal in der Apostelgeschichte, wo er selber erzählt, in Jerusalem, vor Agrippa, dann später. Wenn wir den Galaterbrief lesen, er hat immer wieder seine Bekehrungsgeschichte erzählt. Erzähl du deine Geschichte mit Jesus. Ich finde es so wichtig, dass wir sie erzählen, diese Gnade, die unser Leben verändert hat. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, also diese Begegnung mit Jesus, die brauche ich. Ich brauche genau diese Gnade, die mir vergibt, die mich annimmt. Dann kann ich nur sagen, jetzt ist der Moment für eine Jesus-Begegnung. Weil die Bibel sagt uns, wie viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Wir werden gleich ein Lied singen. Ja, ich glaube an dich. Jesus, ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich glaube an Christus, unseren Herrn. Und ich wünsche mir, dass jeder das von Herzen singen kann. Es wäre so schade, wenn einer in unserer Mitte ist, der sagt, das kann ich nicht von Herzen singen. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich glaube an Christus, unseren Herrn. Und ich möchte einen Moment geben heute Morgen, einen Moment dir geben, wenn du sagst, ich brauche so eine Jesusbegegnung, so diese erste Begegnung mit Jesus. Es geht nicht darum, Menschen, die Jesus schon kennen, die ihr Leben schon ihm anvertraut haben. Es geht einfach darum, wenn du so eine erste Begegnung mit Jesus willst und sagst, Jesus, ich brauche dich als meinen Retter und Erlöser, als der, der mir meine Schuld und Sünde vergibt, dann, er ist da, so wie er für Paulus da war, um dir gerade jetzt zu begegnen.